Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Mania. Es gibt wie immer ganz schön viel zu besprechen und dazu haben wir uns einen wunderbaren Gast, einen unserer Lieblinge, zugeschalten aus dem hohen Norden. Er war natürlich schon sehr oft bei uns zu Gast. Wir haben schon viele richtig spannende Gespräche miteinander geführt und natürlich auch schon ein tolles Live-Event. Auch das ist etwas, was man mal dringend wieder wiederholen muss. Er ist Chefvolkswirt der Netfonds AG und wie gesagt einer unserer Lieblinge. Ich sage herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, quasi noch restfrisch erholt aus dem Urlaub, Volker Hellmeier.
Servus, vielen Dank, Peter. Ich freue mich auf unser Gespräch. Und ja, es war sehr schön im Urlaub. Ich war in Griechenland, einem erfolgreichen Land in der Europäischen Union, in der Eurozone.
Und da hast du natürlich den Volkswirt in dir nicht beiseite geschoben, sondern festgestellt, hoppla, da geht richtig was vorwärts.
Ja, und weißt du, was das Interessante ist? Mal ganz losgelöst jetzt davon, dass diese Reformen gewirkt haben, weil das Lot ist, weil Strukturen verändert Konjunktur, dann die Cashflows. Sondern man merkt einfach im Gegensatz zu Deutschland, dass dort eine positive Grundhaltung vorherrscht. Die haben immer noch viele Probleme, das will ich nicht kleinreden. Und den Leuten geht es immer noch nicht wirklich gut, aber es kommt jetzt an, auch über Steuersenkungen. Aber die Leute lachen. Man ist fröhlich, man ist freundlich. Also es war wirklich etwas, was für die Seele, für das Herz sehr positiv wirkt und auch nachwirkt. Also ich trage das Lächeln heute in unser Gespräch.
Echt, dachte ich schon, du hast dich einfach auf mich gefreut.
Natürlich.
Und schon wieder geht eine Hoffnung dahin für mich. Volker, ich habe heute Morgen ganz brav natürlich den Hellmeier-Report gelesen. So wie sich das
Danke.
Gehört. Er ist wie immer natürlich gelungen. Ich darf es jedem empfehlen, gibt es kostenlos. Kann man, wir packen unten mal den Link rein, sich registrieren. Und da las ich einen Satz, Deutschland kommt auf die Reformspur. Da habe ich mir so kurz in mir gedacht, was ist denn jetzt plötzlich mit dem Volker los? Also entweder ist er noch zu tief entspannt vom Urlaub oder ist das tatsächlich eine Erfolgsspur oder eher ein Trampelpfad wie bei mir draußen in den bayerischen Alpen?
Also man muss einfach sagen, es sind Reformen und damit wird die Reformspur eingeschlagen. Und das sind auch alles richtige Reformen, die gehen in die richtige Richtung, dass man also von der sozialistischen Marktwirtschaft, wo wir mit einer Staatsquote von knapp 50% liegen, zurückgehen ein Stück weit zur sozialen Marktwirtschaft, wenn wir an Bürgergeld denken. Und auch wenn wir jetzt sehen, dass man den Bauturbo anwirft, ja, das geht alles in die richtige Richtung. Aber das heißt also, ja, schon Reformspur. Es wäre von mir unsachlich und unfair, das nicht zu konstatieren. Aber wenn du dann im weiteren Verlauf diesen Report gelesen hast, dann merkst du, dass ich schreibe, dass es alles nicht reicht. Also, um es mal so zu sagen, das Kernproblem, das habe ich heute mit einem Wirtschaftsprofessor kurz auch angerissen in einem Telefonat. Das Kernproblem liegt bei uns im Bereich der Energie. Wir haben ein energieintensives Geschäftsmodell, das uns trägt, das Industrielle mit ca. 28% Anteil an der Gesamtwirtschaftsleistung. Und wenn wir das Thema Energiepreise und die nachhaltige Versorgungssicherheit nicht in den Griff bekommen, dann werden alle anderen Reformen eine unterproportionale Wirkung im Vergleich zu dem, was im Textbuch 101 der Ökonomie steht, bringen. Das heißt, es ist alles richtig, was man macht. Damit erhöht man überall an bestimmten Stellen den Grenznutzen für den Leistungscharakter dieser Volkswirtschaft. Ja, aber es reicht nicht. Lass mich das ganz kurz bezüglich der Baubranche ausführen. Ja, da macht man jetzt Dinge und Vereinfachungen und Planfeststellungen. So, es geht alles ein bisschen zügiger. Ja, und da werden auch überall ein bisschen Kosten eingespart. Aber mein Wurf, wenn ich in Verantwortung wäre, wäre zu sagen, okay, was erlaubt uns eigentlich die Europäische Union? Welche Bandbreite haben wir im Bereich der Regulierungen? Und dann haben wir den Platinstandard in Deutschland. Wir übererfüllen immer das, was von der Europäischen Union gefordert wird. Das verbindet sich aber mit höheren Kosten. Jetzt haben wir einen Gegenentwurf. Die Niederlande liegen am untersten Bereich im Bereich der Baubranche, was die Standards der EU anbetrifft. Und das ist ein riesiger Unterschied. Mein Weg wäre zu sagen, okay, wir haben hier ein Problem, wir haben hier einen Notstand im Wohnungsbau. Dann gehen wir von jetzt vom Platinstandard wie die Niederlande auf einen der niedrigsten Standards innerhalb der Europäischen Union. Und das bringt dann eine Wirkung, die massiv ist. Und was ich mich frage ist, nochmal, es brennt hier, auch im Bereich Wohnungswirtschaft. Warum gehen wir diese Wege, die uns erlaubt sind im Rahmen der Regulierung der Europäischen Union, nicht in unbestechlicher Form und damit den Bürgern und Unternehmen und der Zukunftsfähigkeit, sie Standort zu dienen? Das ist die entscheidende Frage.
Weil wir natürlich moralisch immer die Besten sind in Europa.
Also ob wir moralisch die Besten mit dieser Politik sind, kann man diskutieren, weil es gehört auch zur Moral, dass man dem Eid der Regierung folgt, Schaden vom eigenen, vor den Bürgern und dem Kapitalschock der Summe aller Unternehmen abzuwenden. Das wäre für mich die erste Moral. Und alles andere sind nachgeordnete Moral. Nochmal, darauf gibt man ein Eid ab. Als Minister und Bundeskanzler. Nicht als Bundestagsabgeordneter, aber als Minister und als Bundeskanzler. Und ich würde mich freuen, wenn man diesem Eid in unbestechlicher Form vor dem Hintergrund der Probleme, die hier gegenwärtig sind, gerecht wird.
Ist es nicht am Ende so, dass es so wie es immer war, der Mangel an Erkenntnis, dass wir uns diese Platin-Standards, wie jetzt in der Bauvorschrift, und das lässt sich ja auf alles andere quasi noch weiterspiegeln, nicht mehr leisten können?
Die können wir uns nicht mehr leisten, definitiv. Um das auch nochmal rund zu machen, also wenn wir uns mal anschauen, die letzten 3 Jahre volkswirtschaftliche Entwicklung, sowas hat es noch nie gegeben. Der globale Süden wächst mit 13% über den Daumen, die Weltwirtschaft in den letzten 3 Jahren um knapp 10%, die Industrienationen mit 5%, die Eurozone so um die 2,5% und wir brechen um 1,4% ein in demselben Zeitraum. Wenn das keine Mahnung an Berlin ist, dann weiß ich nicht, was noch passieren muss. Und das große Problem, Peter, ist, dass die tatsächliche Lage schlechter ist als das, was die Statistik uns sagt. Und ich will das kurz anreißen und erklären. Ja. Die Investitionspläne der Unternehmen stehen für die nächsten 3 Jahre fest. Und die basieren auf dem maladen, miserablen Status, den wir derzeit haben. Das heißt, selbst wenn wir jetzt ad hoc Dinge verändern, dann hat das schon einen kleinen Nutzen, den werden wir sehen, aber nicht den großen, weil wir haben ein Problem. Es gibt ja nicht nur eine Währung. Es gibt eine Währung für die Ökonomie innerhalb einer Gesellschaft und das ist Vertrauen. Das Vertrauen ist so erschüttert zwischen Politik und Wirtschaft, dass es Zeit braucht, um dieses Vertrauen überhaupt wieder aufzubauen. Und dann kommen Investitionen. Und das sind alles Dinge, die werden ja gar nicht diskutiert. Wenn ich mir manchmal die Diskurse ansehe, die wir hier in unserem Funk und Fernsehen haben, da muss Conny mich immer vom Fernseher holen, weil sie sagt, du kriegst Bluthochdruck, weil wir diskutieren an Themen vorbei, die von Relevanz sind. Wir diskutieren Dinge, die irrelevant sind. Und wir haben vielleicht auch ein Qualitätsproblem in der Beordnung der ganzen Themen. Ich meine, ich habe vor drei Jahren gewarnt vor diesen Entwicklungen, die wir heute haben. Solche Stimmen werden doch heute ausgeblendet. Das ist ja nicht nur meine Person, das sind ganz viele. Da, wo ich Skaleneffekte im medialen Sektor habe, wird das ausgeblendet. Die Echokammer, die Blase wird weiter gefüttert, die zu diesen Fehlentwicklungen geführt hat. Und das macht mich traurig, weil ich liebe dieses Land, ich liebe Europa und ich bin Humanist. Ich will, dass es den Menschen gut geht. Und das wird damit im Grunde genommen unterminiert.
Fangen wir mal so rum an. Machen wir mal so ein bisschen so Zustandsbeschreibung der deutschen Wirtschaft und der EU. Wo stehen wir am Anfang dieses Herbst der Reformen im Moment?
Wir stehen auf enorm wackeligen Füßen. Lass uns Europa beschreiben. Die Länder, die Aristoteles und mir gefolgt sind, die also Reformen gemacht haben und dann noch mal Kudos an Herrn Schäuble, der verstorben ist, weil der hat das wesentlich mit durchgedrückt, dass diese Reformen stattgefunden haben, die sind heute die Stabilisatoren und Leistungsträger innerhalb der Europäischen Union und der Eurozone. Wenn wir uns Griechenland anschauen, 2,3% Wachstum, Haushaltsüberschuss bis August 2,2 Milliarden. Dann schauen wir nach Spanien, Wachstum Richtung 2,83% der Wirtschaftsleistung. Dann schauen wir nach Portugal, dann schauen wir nach Irland. Alles Reformländer, das sind die, die richtig zu Wachstum beitragen. Das Problem ist, dass in den beiden Kernländern, Deutschland, die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union, Frankreich, die zweitgrößte, es knackt und kracht. Und wir haben, also Frankreich läuft, da läuft ja noch die Wirtschaft so ein Wachstumspfad um 1% bis 1,5%, mal ganz grob gesprochen. Bei uns ist ja das nicht gegeben. Wir haben also ein strukturelles Konjunktur und daraus resultiert ein konjunkturelles Problem. Paris hat ein politisches, gesellschaftspolitisches System, wo es im Endeffekt keine Regierungsfähigkeit und damit Reformfähigkeit gibt. Und das ist gefährlich. Und von daher sage ich, Europa ist so angeschlagen wie noch nie zuvor, seitdem es die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gibt, seitdem es die römischen Verträge gibt. Weil die beiden Kernländer, und die können nicht gerettet werden durch den Rest, die Kleinen schaffen das nicht und wir schaffen auch nicht Frankreich als Deutschland. Das ist unmöglich. Also, wenn wir diese Kurve nicht kriegen, auch in Paris jetzt, und da bin ich sehr, sehr skeptisch, dann wird es heftig. Und wenn wir weiter Reformchen machen anstelle die Reformen, nochmal, da geht es um Energie, das gilt für Gesamteuropa. Ohne Energie geht nichts. Dann werde ich skeptisch. Ich bin für die Weltwirtschaft auf der anderen Seite so zuversichtlich wie nie, weil da haben sie begriffen, was sie auch den Vorträgen sagen. Ohne Energie geht nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Wir brauchen für die Zukunftsindustrien, die wir heute haben, enorm viel Energie. KI als Beispiel. Und wir sehen, dass die USA das machen. Die gehen full in. All in heißt es beim Pokerspiel, glaube ich. Aber es ist kein Pokerspiel. Die gehen all in im Bereich Energie, erweitern den Energiemantel, haben aber mit ihrem Netz nach wie vor Probleme. Da muss ich auch noch ran. Das eine ist produzieren, aber ich muss den Strom dann ja auch durch die ganzen Netze jagen können. Also das ist auch noch nicht, da sind auch noch nicht alle Probleme vom Tisch. Aber sie gehen den richtigen Weg. Sie haben begriffen, um was es geht, um die Zukunftstechnologien im eigenen Land zu entwickeln und daraus auch den Nektar steuerlich, Beschäftigung, Einkommen für private Haushalte zu generieren. Wir sehen das auch in Großbritannien jetzt nach dem Treffen Trump-Starmer, dass jetzt hier ist dass der Schulterschluss zwischen London und Washington enger wird in diesem ökonomischen Kontext. Und auch Großbritannien geht full mode in Atomenergie. Und da gibt es heute modulare Atomkraftwerke, kleine. Da kann ich heute den Atommüll, den man hat, wiederverwerten, weil der nur, glaube ich, wenn ich die Zahl recht entsinne, zu 20% ist die Energie ausgeschöpft. Und mit diesen neuen Dingern können wir das Zeugs wiederverwerten. Damit lösen wir gleichzeitig noch das Atommüllproblem perspektivisch. Also Großbritannien geht diesen Weg und bekommt aus den USA, also wir haben ein Geschäftsvolumen von knapp 300 Milliarden Dollar vereinbart zwischen den beiden Ländern, das ist heftig. Und mehr noch, US-Unternehmen investieren in Großbritannien in den nächsten Jahren 177 Milliarden US-Dollar. Das ist heftig, was bei uns passiert. In Kontinentaleuropa, ich gebe dir drei Möglichkeiten, nichts, gar nichts oder überhaupt nichts. Wir leben immer noch in dieser Blase. Wir tun so, als wären wir Zentrum und hätten noch alle Chancen. Die Chancen erodieren jeden Tag weiter, wenn wir uns dieser Realität nicht stellen. Ohne Energie geht nichts. Jedes Wachstum, jeder Wohlstand seit 300 Jahren ist korreliert mit dem effizienteren und erhöhten Einsatz und optimierten Einsatz von Energie. Und es gibt eine Region der Welt, liebe Frau von der Leyen, ich sehe Sie als EU-Kommissionspräsident, ich hoffe, Sie hören heute zu, die sagt, nö, das gilt für den Rest der Welt, aber nicht für uns. Wieso denke ich an dieser Stelle an Geisterfahrer auf der Autobahn?
Vielleicht, weil es einem so vorkommt, als wäre sie eine Geisterfahrerin auf der Autobahn. Jetzt könnte man natürlich noch einstreuen, Frankreich ist ja durchaus Atomstrom-Nation, kriegt aber trotzdem nichts geschissen, auf gut Deutsch. Ich darf das ja sagen.
Ja, also Frankreich nochmal, hat nicht das energetische Problem, aber, und das ist wichtig, Deutschlands narrativ-ideologisch getriebene Energiepolitik belastet ja alle anderen europäischen Länder. Die Norweger sind sauer auf uns, die Schweden sind sauer auf uns, die Franzosen sind sauer auf uns. Wenn wir Dunkelflaute haben, gehen die Preise hoch, dann hauen wir, wenn Sonne scheint und Wind bläst, dann brechen die Preise ein, dann zahlen wir Negativpreise hier in Deutschland. Aber dadurch ergibt sich eine Volatilität im gesamten europäischen Energiemarkt, die der Sache nicht förderlich ist. Das heißt, wir belasten mit unserer Egozentrik, unserer narrativen, ideologisierten Energiepolitik unsere europäischen Nachbarn. Und das sind alles Themen, die sind von höchster Relevanz, wenn es darum geht, dass wir vielleicht auch mal irgendwann auf das, auf den guten Willen der anderen europäischen Länder angewiesen sind. Wenn wir immer nur unser Ding machen in Egozentrik, weil wir nicht das Narrativ loslassen können, obwohl die Realität uns längst dazu hätte zwingen sollen, dann werden wir viele Preise bezahlen. Nicht nur den energetischen Preis, sondern es gibt einen diplomatischen Preis, einen außenpolitischen Preis etc. pp. Die sind zwar vielleicht nicht sofort in Euro messbar, aber sie sind da. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr, sehr verstört.
Das haben wir natürlich auch, sagen wir mal, in unserer Handelspolitik auch immer betrieben, diesen Egoismus, den wir allen unsere Überschüsse aufgezwängt haben.
Nein, wir haben gar nichts aufgezwängt. Das war ja eine Angebotspolitik. Also da habe ich eine etwas andere Haltung als viele, die sagen, oh, die Deutschen mit ihren Auslandsüberschüssen. Also Fakt ist, wir haben, waren hier und sind Hub der im Bereich der Produktion. Da sind wir auf dem höchsten Niveau. Wir haben die Hidden Champions immer noch. Wir haben 1573 Hidden Champions von 3400. Das heißt, wir haben eines der besten ökonomischen Netzwerke, die es gibt. Das lässt sich überhaupt nicht in Milliarden ausdrücken. Da reden wir über einen Billionenwert, weil die Effizienz der Produktivität, die dem innewohnt, ist irrsinnig. Das gibt so ein Wirtschaftscluster, gibt es nicht normal auf der Welt. Und unsere Kreativität in den Unternehmen führte dazu, dass wir eben die besten Produkte hatten. Das nimmt mittlerweile auch ein Stück weit ab. Das heißt, dieser Vorteil schwindet aufgrund vielerlei Einflussfaktoren. Aber diese Attraktivität war die Grundlage für unsere Auslandsüberschüsse. Und ich weiß noch, als ich kleiner Bubi war in meinem Geschäft, noch in den 80er Jahren und den Beruf lernte, da sagte uns die Amerikaner immer so nach dem Motto Survival of the Fittest und freie Märkte, freie Märkte, freie Märkte. Aber heute stehen sie ja fürs Gegenteil. Das ist eigentlich auch interessant. Also um 180 Grad gedreht. Und ich habe 1990, hatte ich auch in meinem Buch geschrieben, 1990 gewinnt der Kapitalismus gegenüber dem Kommunismus. Der Kommunismus war im Grunde genommen definiert durch politische Preise. Was machen wir heute? Auch mit Zöllen, wir machen politische Preise. Und ich habe damals gesagt, das Risiko für den Westen ist, dass der Westen zu einem fat, lazy Bastard wird. Wenn ich einen Kampf gewinne und ich habe keinen Herausforderer, dann werde ich plötzlich zu einem fat, lazy Bastard. Und auch da in dem Buch Endlich Klartext, das übrigens jetzt von meinem Verlag vom Markt genommen ist, zu gefährlich, 2007 geschrieben, hatte ich genau diese Dinge beschrieben, dass wir im Grunde genommen bezüglich der Tugendhaftigkeit unseres Systems verfallen. Und genau das ist passiert. Nehmen wir mal unsere Staatsquote. Bei 50%, das ist nicht soziale Marktwirtschaft, das ist sozialistische Marktwirtschaft. Und wir sehen, wohin es führt. Das sehen wir an den Ergebnissen. Also Faulheit wird hier belohnt, im Endeffekt, um mal provokant zu sein. Und das ist nicht sozial. Faulheit ist asozial. Sozial im Rahmen einer Solidargemeinschaft ist, dass jeder sich einbringt und dass die, die fallen unverschuldet, dass die aufgefangen werden vom System. Das ist sozial. Und alles andere, wenn ich sage, der andere soll für mich arbeiten, sorry, ist asozial. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Naja, und dazu gehört auch, dass man den Erfolgreichen logischerweise auch belohnt und nicht gängelt.
Absolut, exakt. Gebt den Leuten wieder Freiheit, wie vorhin dargestellt, Baubranche. Jede weitere Verordnung ist doch eine Einschränkung der Freiheit für diejenigen, die die Wirtschaft betreiben. Und ich möchte endlich den Bürgern wieder Freiheit geben. Ich will echten Pluralismus, Meinungsvielfalt, dass sich im öffentlichen Diskurs daraus die beste Lösung für die Respublika entwickelt. Ich möchte, dass wir diese Verordnungswut, die wir in Europa haben mittlerweile durch die Europäische Union, dass wir die massiv zurückdrängen, dass wir sagen, okay, wir in Deutschland, wir können Folgendes sagen. Morgen, wenn wir den politischen Willen haben, wir gehen in allen Regulierungen auf die Mindeststandards der Europäischen Union. Damit erfüllen wir alle Bedingungen. Aber unsere Wirtschaftslage erfordert es, dass wir unserer Ökonomie, unserem Unternehmen Freiheit zugestehen. Und jede Verordnung, die rausfällt, bedeutet weniger Kosten für die Unternehmen. Und dass man sich auf sein Kerngeschäft wieder konzentrieren kann. Und wenn wir diese Dinge gehen, das hat ja was mit Logik zu tun, und mit einer Entideologisierung, denn das, was wir erleben, ist ja durch Verordnung, ist ja eine Gängelung. Das heißt, eine förmliche Entmannung und Entfrauung, ich will jetzt mal ganz fair sein, und Entessung dann wahrscheinlich auch noch, muss ich auch sagen.
Jetzt wird's aber kompliziert.
Der Unternehmen und der Bürger, das steckt doch dahinter. Nanny State ist kein Nanny State. der Staat frisst deine Freiheit. Und das möchte ich nicht. Ich bin freitätig. Ich stehe für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ich stehe für, und dazu gehört eben auch Verantwortung. Und Selbstverantwortung, ja.
Du hast natürlich, wir haben jetzt schon vieles angerissen, aber lass uns noch mal versuchen, auf den Punkt zu bringen beim Thema Reformen. Was fehlt dir und was braucht's?
Wir brauchen ad hoc eine vollkommen andere Energiepolitik mit dem Versprechen, es nie wieder zu tun und sich zu entschuldigen vor den deutschen Bundesbürgern, weil die zahlen die Zeche auch, und den Unternehmen. Sich zu entschuldigen dafür, dass man überhaupt das Konzept der deutschen Wirtschaft, die energieintensivste der westlichen Welt, das bedeutet, dass man dann auch vorsorgen muss, von der politischen Seite, von den Rahmendaten her, dass man seine Aufgabe vollständig verfehlt hat. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt heißt, dass wir alle Tore öffnen, die möglich sind, um hier den energetischen Mantel so kurzfristig wie möglich zu erhöhen. Dazu als Beispiel Atomkraft. Der CEO von Westinghouse, die stellen diese Atomkraftwerke her, hat jetzt vor wenigen Monaten gesagt, Leute, wir können die Atomkraftwerke, die zuletzt abgeschaltet worden sind, wieder ranfahren, dafür brauchen wir 1 bis 2 Jahre für einen überschaubaren Betrag. Und wir haben dann keinen Flatterstrom, sondern wir haben extrem günstigen Atomstrom. Belgien geht wieder in Atomkraft, Dänemark geht in Atomkraft, überall um uns herum. Also das nächste ist, sofort eine Planung für modulare Atomkraftwerke, die kleinen aufbauen, denn dann wir auch das Thema des Atommülls damit mittellangfristig bereinigen können. Und zwar sie überall dort anzusiedeln, verlässlich, wo ich einen hohen industriellen Energieverbrauch habe. Das ist ganz wichtig, weil das ist regionale Politik. Und dann kann man das auch über die Netze steuern. Kosten wir uns ja, als wenn man das einfach irgendwo in die Pampa setzt. Dritter Punkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir endlich den Weg nachhaltig der Diplomatie beschreiten im Ukraine-Konflikt und dann auch wieder Energie, fossile Brennstoffträger, es gibt wieder einen Shitstorm, das weiß ich, aus Russland zu beziehen. Ich erinnere daran, dass Japan weiter über Sachalin billig in Russland einkauft. Die USA werden dieses Jahr für 1,2 Milliarden US-Dollar Uran in Russland einkaufen. Also jeder macht, eigentlich machen alle anderen Cherry-Picking, nur wir sind hier ideologisch wieder unterwegs. Es geht hier um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands, der Eurozone, der Europäischen Union. Ich möchte Frieden, dann hört das Sterben auf, das ist gut. Und ich glaube, wenn wir die Ukrainer mal alle fragen, dann ist ihnen das ziemlich egal, ob es nachher eine Grenze an der Ostukraine gibt oder nicht, wenn sie dafür wieder in Frieden leben können und Perspektiven für ihr Leben haben. Wir sollten mal die Menschen fragen. Diese Fragen werden aber in der Form nicht zugelassen. Also vor diesem Hintergrund Ausstieg aus dieser Krise. Und das eröffnet dann neue Möglichkeiten. Und wenn man sieht, was die USA machen im Hintergrund seit Alaska, dann werden jetzt zwischen Moskau losgelöst, auch von Eskalationen, die ansonsten mit Tomahawk und sonst was passiert. Da werden im Moment die ganzen Verbindungen aufgebaut, um anschließend wieder miteinander im Wirtschaftsverkehr zu sein. Das können wir uns bockig in ihr setzen. Wir machen das aber nicht. Dann zahlen wir eine Rechnung. Und dazu noch ein Wort, weil da geht's ja nicht nur um Energie. Wir haben ein export-importseitiges Geschäftsmodell. Wir importieren Rohstoffe, halbfertig waren, veredeln sie hoch energetisch und verkaufen sie wieder am Weltmarkt. Es stünde uns gut an, zurückzugehen zu dem Pfad, den wir in der erfolgreichen Phase Deutschlands hatten, nämlich der, dass man erstmal ein Moderator zwischen dem globalen Süden und dem Westen ist, obwohl man dem Westen angehört. Das war immer, das hat unseren Unternehmen Tor und Tür geöffnet, dass man darüber hinaus die belehrende Politik bezüglich unserer Moral einstellt. Da bin ich ganz auf Helmut Schmidts Faden, da hat er ein sehr schönes Interview mal dazu gegeben. Ich bin wie Hanseat und wir mochten beide Mentholzigaretten, da wir auch nicht mehr rauchen, kiffen, ja, aber Mentholzigaretten, nein. Das empfinde ich beinahe als bösartig. Mhm. Aber das sind die Wege, die erfolgreich waren. Diese belehrende Politik muss ein Ende haben. Wer wirklich tolerant ist, muss erkennen, dass andere Kulturen vielleicht auch andere politische Systeme bedingen. Und dass nicht alle so wie wir zu funktionieren haben. Das ist nämlich der Anspruch, den wir stellen. Seit ca. 2010, 12, da gab es den Wechsel in diese Richtung. Vorher war das in der Form nicht der Fall. Und dass man Respekt hat vor anderen. Und auch vor anderen Kulturen, auch wenn es nicht die eigene ist. Und das ist übrigens bismarckianisch. Deswegen steht immer Bismarck hinter mir. Weil der Mann hat sich mit Empathie mit anderen Ländern beschäftigt, bevor er dann seine diplomatischen Reisen machte, um zu wissen, wie diese Menschen verstehen, um gemeinsam dann Themen zu entwickeln, wo man Beziehungen aufbauen kann. Und das machte eigentlich auch die Politik in der Nachkriegszeit bis in etwa 2010 Deutschlands aus. Und als wir diesen Pfad verlassen haben, haben wir unser Geschäftsmodell durch Sanktionspolitiken, belehrende Politiken, im Grunde genommen Teilnahme bei Wirtschafts- und Finanzkriegen der USA, haben wir unser Geschäftsmodell import-exportseitig selber korrumpiert.
Ich bleibe trotzdem noch mal ganz kurz bei der abschließend bei der deutschen Wirtschaft, bevor wir gleich in die große weite Welt rausgehen. Reicht was du skizziert hast, um im zweiten Schritt private Investitionen anzufeuern? Denn das ist ja das, was eigentlich der wahre Turbo wäre für ein großes Wachstum. Wir haben jetzt ein schönes Schuldenpaket, mit dem wir ein bisschen was anschieben. Das ist alles lustig, aber der richtige Boom müsste ja danach kommen durch private Investitionen. Die müsste man ja anlocken.
Also dazu gehört mehr. Wir müssen das mal kennen. Die USA hat einen Standortvorteil gegenüber uns schon vor Trump jetzt. Und jetzt kommt in Trump Steuersenkung, weniger Bürokratie, Energiemantel. Das heißt, wir müssen mindestens das alles spiegeln, nur um den Status quo zu halten. Und Großbritannien geht jetzt auf die Schiene USA. Also haben wir vor Ort auch noch eine Konkurrenz. Und wir müssen eigentlich noch mehr machen, um Wirtschaftsobjekte auch aus dem Ausland hier anzuziehen. Und man musste in dieser Politik dann auch eine verlässliche Größe sein, nicht heute Hü und morgen Hot. Und diese ganzen Dinge stehen überhaupt nicht fest. Das heißt, unser Steuerregime müsste dramatisch sich ändern Richtung mehr Leistungsanreiz. Worüber diskutieren wir, was kommt nächstes Jahr? Lohnnebenkosten steigen. Das belastet nicht nur die privaten Haushalte, das belastet wieder die Unternehmen. KI findet hier nicht statt, weil wir keine Energie haben zu konkurrenzfähigen Preisen und der Energiemantel dafür nicht ausreicht. Also es ist viel, viel zu tun. Und ich hatte das eben ja schon gesagt, Peter, ich mache mir so viel Sorgen über dieses Land, über die Verfasstheit, auch die intellektuelle Verfasstheit.
Ja.
Weil auch da habe ich mit einem Professor, keine Namen, gesprochen. Und der sagt, der bewegt sich auch in Berlin, er sagt, Volker, Blase. Und das, ich schreibe in unserem Helmer-Report in der Echokammer, ja. Und wenn wir diese Blasen-Echokammer, die müssen wir zerstören. Das ist also im Grunde genommen ein strukturelles Thema, um mit Realität sind, dann diese ganzen Themen zu beordnen und das authentisch und das mit den Unternehmen. Das heißt, eine engere Kooperation zwischen den Verbandsspitzen, die übrigens auch durchgeschlafen haben viele Jahre und immer gern die Häppchen und den Champagner im Kanzleramt und Co. genossen. Und jetzt, wo der Druck von den Unternehmen kommt, wo es existenziell wird für die Unternehmen, da wachen sie auf. Das ist jetzt anderthalb Jahre, etwa hier zwei Jahre her, wo sie auf diesen Kurs einschwenken. Aber es ist alles spät. It's all, im Englischen heißt das late arrival, späte Ankunft. Nochmal, wir haben eine tolle Substanz in diesem Land. Aber wir brauchen jetzt eine unbestechliche Loyalität der Politik für die Wirtschaft, weil ohne Wirtschaft geht nichts. Alle Einkommen für Staat und private Haushalte werden nur durch die Wirtschaft direkt oder indirekt generiert. Und wer die Axt an der Wirtschaft wie Herr Fratscher an sich, dann deindustrialisieren wir, aber haben kein anderes Geschäftsmodell, das ist so wie eine Energiewende ohne Netz, intellektuell genauso, voller Sinnlosigkeit. Wenn wir das machen, dann werden wir uns wundern, wo Deutschland landet und damit auch Europa, weil wir die größte Wirtschaftsnation sind. Wir haben auch für die anderen europäischen Länder da diesbezüglich noch eine Verantwortung. Aber für die Welt bin ich so bullish, also auch für die Aktienmärkte deswegen abgeleitet. Nochmal, Europa ist ein Problem in sich. Ja, das ist wie Ideologie-Suppe narrativtechnisch geprägt im Sinne von Inzest intellektuell. Und der Rest der Welt funktioniert doch. Der globale Süden läuft. Selbst mit den ganzen Zollproblemen. Wenn wir uns das anschauen, Indien läuft, China läuft, Vietnam läuft, der ganze asiatische Raum, Südamerika läuft. Jetzt kriegt auch Argentinien noch mal ein bisschen Unterstützung von den USA mit Swap-Vereinbarungen und Unterstützung am Währungsmarkt. Und was machen sie alle? Sie machen Aristoteles, sie machen Strukturreformen, sie erneuern sich. Sie stellen sich der Realität da, wo Dinge schiefgelaufen sind. Und was machen wir? Wir doktern hier ein bisschen rum. Also am Pickel wird gearbeitet, aber nicht am Krebs. Sorry, wenn ich den Pickel besiege, aber dann wird mich der Krebs besiegen, wenn ich ihn nicht bekämpfe. Und da müssen wir ran. Und das deswegen für Europa als Standort, Nicht für Griechenland, da bin ich zuversichtlich. Nicht für Spanien, die haben auch ein gutes Geschäftsmodell. Portugal auch nicht. Irland ist ein bisschen wackelig wegen Pharmabranche, aber da will ich jetzt nicht eingehen. Aber Frankreich, Deutschland, wir müssen Hausaufgaben machen und uns der Realität stellen und endlich zurück zu einem englischen, heißt das Common Sense kommen, das heißt gesunder Menschenverstand.
Das Problem ist natürlich so ein bisschen, glaube ich, der Fisch stinkt ja bekanntlich immer vom Kopf her. Ich war vor ein paar Wochen in Berlin, eine kleine Podiumsdiskussion geleitet bei so einem Event, und da saß mit auf der Bühne von der CDU ein Bundestagsabgeordneter, ist im Finanzausschuss, aber ansonsten einfacher Bundestagsabgeordneter. Super interessanter Kerl, der total Bock hat, was zu bewegen, und das ist jetzt, glaube ich, seine zweite Amtszeit im Bundestag, kam vorher aus der Wirtschaft, also hat vorher was Ordentliches gemacht im Leben. Also alles so, wie man sich's wünschen würde, und hat dann schon mal so ein bisschen versucht zu erklären, wie das so ist mit dem Versuch, irgendwas anzuschieben, was mit gesundem Menschenverstand zu tun hätte. Und meinte auch, das ist halt letzten Endes so ein Windmühlenkampf, denn der Rest wird halt da im Hinterzimmer der zwei großen Parteizentralen verkaspert mit den Handvoll Leuten, die da sitzen. Und bis da kommt auch leider nichts hin an Ideen. Höflich formuliert, er hat drastischere Worte verwendet.
Ja, gut. Und ich habe ja auch früher als Chefvolkswirt der Prima Landesbank meine Erfahrungen mit Berlin gemacht. Und es ist wirklich so, deswegen sprach ich eben von Blase, Echokammer, und da gibt es Narrative, da gibt es Festlegungen. Und das Grundproblem ist eigentlich eine innere Korruption. Das heißt, die Interessen der Parteien oder sogar von Individualpersonen stehen über dem Interesse der Res Publica. Und das ist Krebs. Das ist saugefährlich. Und wir brauchen endlich gute Fachleute. Gute Fachleute. Und die gibt es. Nicht unbedingt im DIW an der Spitze, aber die gibt es, die was von Wirtschaft verstehen. Ich rede nicht von mir. Es geht nicht um mich. Ich bin bald Rentner, ja, arbeite zwar weiter, aber sondern es geht einfach darum, dass wir für dieses Land das Richtige machen. Und die kommende Generation.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Wird uns Vorwürfe machen, ich versuche so höflich wie möglich zu finanzieren, Vorwürfe machen, dass wir sehenden Auges, obwohl alle anderen das Richtige machen, hier unsere Zukunft, die Substanz aus der Leistungsgesellschaft verspielten und damit die Zukunft der kommenden Generationen zerstörten. Denn ohne Wirtschaft geht nichts. Ohne Wirtschaft, ohne die Einkommen gibt es keinen Sozialstaat. Dann fällt uns nicht nur die ökonomische Stabilität weg, dann fällt die gesellschaftspolitische Stabilität weg, dann die politische Stabilität. Das sind Kaskadeneffekte, die einsetzen. Die sind, letztens wurde ich angegriffen, ich nenne das mal gern physikalisches Gesetz. Das sind quasi physikalische Gesetze. Sie haben etwas wie mit, sie sind vergleichbar mit kinetischer Energie. Und diese Dinge müssen wir begreifen und dann werden wir das Richtige tun können. Aber es ist keine Zeit mehr, weil jede Stunde verlieren wir in diesem Körper, Bundesrepublik Deutschland und damit auch in der Europäischen Union, der Eurozone, Blut. Wir verlieren und je blutleerer wir werden, desto weniger Potenz haben wir, wieder aufstehen zu können. Und wir spielen eben auch mit dem Rückgrat in Deutschland mit den Hidden Champions. Das ist ein enormes Problem. Die kämpfen im Moment ums Überleben. Das Wasser steht bis zum Hals. Bei denen, die energieintensiv sind, und das überwiegend der Fall in diesen Branchen.
Kommen wir mal zum quasi im Moment Gegenspieler, was die Wirtschaft angeht, nämlich die USA. Du bist ja sehr, sehr optimistisch, was die US-Wirtschaft angeht.
Ja, und ich habe
auch optimistischer, sagen wir mal, als der Konsens.
Absolut. Und das war ich schon vor 6 Monaten. Und ich habe gesagt, die USA kommen richtig in Fahrt. Und ich habe Shitstorms bekommen. Vielen Dank dafür. Und ich bitte jetzt um die Entschuldigung, denn wir hatten im 2. Quartal 3,8% Wachstum. Laut Federal Reserve Atlanta jetzt auch im 3. Quartal 3,8% Wachstum. Nochmal 3,8. Davon träumt man in Brüssel und in Berlin und in Paris morgens und abends. 3,8. Und der Hammer ist, und jetzt reden wir über Potenzialwachstum, genau hinhören. Potenzialwachstum, also man hat ein Wachstum und wenn ich Strukturen verändere, erhöhe ich den Potenzialwachstumspfad. Jetzt nehmen wir Donald Trump. Ich bin kein Trump-Fan, all over, aber in diesen Dingen hat er richtig agiert, aus Sicht der USA, make America great again. Aus unserer Sicht vielleicht nicht, aber auf den Punkt gebracht. Zusagen von Unternehmen in den nächsten Jahren für KI-Investitionen 3.000 Milliarden US-Dollar. Zusagen im Pharmasektor, auch aus Europa, Sanofi, Roche, jeweils 50 Milliarden, 280 Milliarden US-Dollar. Dann kommt dazu, bei so einem Geschäftsvolumen aus einer Saudi-Arabien-Katar-Reise 2 Billionen. Dann kommen dazu Zusagen der Europäischen Union, Japans und Südkoreas für Investitionen in den USA im Rahmen der Zollverhandlungen. Aus der Europäischen Union 600 Milliarden US-Dollar. Aus Südkorea 350 Milliarden US-Dollar. Aus Japan 750 Milliarden US-Dollar. Es kommt noch mehr dazu. Wir reden hier plötzlich von Größen von 6 bis 7 Billionen. Das sind 6.000 bis 7.000 Milliarden US-Dollar, die an Investitionen, Potenzialwachstumsveränderungen in den USA stattfinden. Und das werden Investitionen sein, die auf der höchsten Effizienzstufe mit KI und Robotik stattfinden. Das heißt, dadurch erhöhen sich die Produktivitätsvorteile des Standorts USA. So, und jetzt können wir noch mal diskutieren, wo die Gewinner liegen. Ich kann auch eins sagen, die USA sind ein Gewinner, perspektivisch, weil sie genau das tun, was hier in Europa nicht stattfindet. Sie sorgen dafür, dass Investitionen stattfinden. Sie stellen sich dem Wettbewerb. Sie nehmen den Wettbewerb überhaupt an. Und was passiert in Europa im Vergleich dazu? Peter, ich gebe dir drei Möglichkeiten. Nichts, gar nichts oder überhaupt nichts.
Andererseits kann man natürlich sagen, du hast es selber vorhin angesprochen, mit freien Märkten hat das im Moment natürlich politisch auch nichts zu tun, was sie da veranstalten, was ja durchaus auch ein Risiko ist. Ich meine, das sind Investitionszusagen, die zumindest die aus dem Ausland kommen, sind halt erstmal auch nichts wert. Die einheimischen Investitionen vielleicht noch, aber für alle anderen erweckt sich ja doch ein bisschen auch ein politisches Risiko.
Ja, also hier bei den Unternehmen zu sagen, die sind belastbar in meinen Augen. Ja, und natürlich sind die Mittel dazu schlichtweg ergreifend nicht rechtskonform der USA. Darüber schreibe ich und rede ich seit Ewigkeit. Aber ich habe jetzt das faktisch dargestellt. Jetzt reden wir mal ein bisschen über den Hintergrund. Ich habe 2014 oder 15 einen der Generaldirektoren der WTO, der Welthandelsorganisation in Berlin, Frankfurt getroffen. Und da sagte mir Herr Hellmeier, die USA zerschießen uns die Schiedsgerichtsbarkeit. 6 Schiedsgerichtshöfe.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Und das begann unter Obama und das ist übrigens die Linie, die sich von Obama über Trump 1, Biden Trump 2 fortsetzt. Und unter Trump 1 wurde 2019 wurden alle Schiedsgerichtshöfe lahmgelegt. Das heißt, seitdem können die USA Sanktions- und Zollpolitiken, Wirtschaftskriege führen, hybride Kriege, losgelöst vom internationalen Recht. Und bei der WTO haben 163 oder 65 Länder sich der Gerichtsbarkeit unterworfen. Und sie kann nicht mehr stattfinden. Und das ist die Grundlage für diese Politik. Und ich habe damals schon, noch da Zeit Bremer Landesbank, dann später Solvecon, gewarnt und Brüssel angemahnt, seht zu, dass wir einen Rechtsrahmen haben, der belastbar ist, der eben auch diese Themen beordnen kann. Sonst muss man eben eine neue WTO ohne die USA aufmachen. Das ist auch eine Möglichkeit. Darüber denkt übrigens der globale Süden gerade nach, weil wir haben keine Verlässlichkeit. Wir brauchen aber die internationale Verlässlichkeit für internationale Warenströme, Lieferströme. Also das ist der Grund erstmal und die USA können damit im Moment Schlitten fahren. Das heißt, sie nutzen einfach das Recht des Stärkeren aus und sind damit erfolgreich. Und das ist etwas, was vollkommen gegen mein Verständnis geht, weil ich bin ein Demokrat, ich bin ein Weltbürger, ich bin ein Humanist. Und das ist eine Politik, die ändert eher an Mafia-Methoden, ja, abzulehnen. Aber wir haben es zugelassen als Europa. Ich weiß auch, damals sagte man, Heilmeier sind anti-amerikanisch. Ich muss das an der Stelle mal sagen. Ich war nie ein Anti-Amerikaner. Ich bin Pro-Amerikaner. Ich bin Elvis Presley-Fan. Ich singe ihn sogar.
Das stimmt.
Ich rauche amerikanische Zigaretten. Ich trinke Coca-Cola und ich finde Country and Western super. Aber die USA haben sich halt von dem Zielwert der amerikanischen Verfassung weit, weit entfernt. Und das kritisiere ich. Das ist nicht meins. Ich möchte eine gesetzes- und regelbasierte Weltordnung haben, wo auch der Kleine sich, wenn er Recht hat, gegenüber dem Großen durchsetzen kann. Und das ist heute nicht gegeben. Und das bedauere ich zutiefst als überzeugter, wie gesagt, Demokrat, freiheitlich denkend.
Und deine Elvis-Nummern sind überragend. Das darf an der Stelle erwähnt werden. Wir müssen das jetzt heute hier nicht machen, aber ich habe es auch schon ein paar Mal mitbekommen. Zurück zum Markt ein bisschen nochmal. Wenn wir natürlich anschauen, die letzten Monate Dollar, Gold, Anleihen, also sagen wir mal risikoaffine Anlageklassen, sehen ein gewisses Risiko in der amerikanischen Wirtschaftspolitik, die da so gerade betrieben wird.
Also der Mensch sieht das.
Mafia-Methoden, die du da beschrieben hast. Der Aktienmarkt sieht es natürlich nicht, der sagt alles wurscht, das bekommen wir alle mit, pragmatisch. Die anderen Anlageklassen sehen es anders.
Also ich sehe das differenzierter. Gehen wir mal zurück. Gehen wir mal 6, 7 Monate zurück, 8 Monate zurück, Anfang des Jahres. Waren 10-jährige US-Staatsanleihen bei 4,80% in der Spitze. Und die Leute, oh, jetzt fällt Amerika. Wo sind sie jetzt? Bei 4,15. Also deutlich runter. Was ist seitdem mit unseren Anleiherenditen in Europa passiert? Ich gebe dir 3 Möglichkeiten. Nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Wir sind weiter auf dem erhöhten Niveau. Aha. Also bekommt am Anleihenmarkt bekommen die USA einen Vertrauensvorschuss. Dann schauen wir uns US-Aktienmärkte an. US-Aktienmärkte im Bereich der All-Time-Highs. Das ist Vertrauen. So, dann sagst du mir, aber Volker, beim US-Dollar ist das anders. Der Euro jetzt vor kurzem noch 1,19, jetzt so um die knapp bei 1,16. Von 1,02 Anfang des Jahres, da sieht man das Misstrauen. Ja, das stimmt. Weil der Devisenmarkt hat was anderes gespielt. Das eben das Debasement des Dollarsystems, ja. Was hat man natürlich nicht gegenüber dem Yen gespielt? Da ist der Dollar fester. Und auch nicht gegenüber dem Renminbi, aber gegenüber den schwächsten Gliedern innerhalb der westlichen Wirtschaft, Europa, da steigt der Euro um 15%. Jetzt denken wir mal nach. Wir haben also gegenüber dem US-Raum jetzt 15% Zölle. Die USA haben IRA-Programm, wo sie subventionieren, gegen WTO-Regeln, um Produktionsfazilitäten aus Europa rüberzukriegen in die USA. Jetzt war das IRA-Programm. Jetzt kommen 15% Zölle, während wir alle Zölle gestrichen haben. Und jetzt setzen wir darauf noch eine Aufwertung aktuell um 13-14% gegenüber Anfang des Jahres. Das heißt, gegenüber dem Dollarraum sind unsere Terms of Trade um 28% schlechter. Und da wundern wir uns nicht, dass die Handelsbilanzüberschüsse der Eurozone kollabieren, Deutschlands in sich zusammenfallen und so weiter und so fort. Wir haben aktuell Industrieproduktionsdaten bekommen aus Deutschland, heute aus Italien, wo wir miteinander sprechen. -2,4%, vollkommen unerwartet. Wir sind nicht konkurrenzfähig, aber dann kann man natürlich weiter Euros kaufen. Ich kann nur sagen, das geht sowas von schief. Wir haben das Thema Frankreich nicht diskontiert am Devisenmarkt. Wir diskontieren das Thema Investitionsflüsse nicht. Wir diskontieren das Thema reale Finanzmarktflüsse, jetzt wieder pro US-Dollar, Anleihemarkt und Aktienmarkt nicht. Also Devisenmärkte sind nicht immer effizient. Ich war ja früher Devisenhändler und für mich sieht das wie eine dramatische Ineffizienz aus. Und wenn sollten wir, wie Herr Macron sagt, ja, der Euro wird die neue Weltleitwährung, kann ich nur sagen.
Gewagte These.
Gewagte These. Und angenommen, wir gehen auf 1,25, dann kann unsere Exportindustrie in Europa die Tore dicht machen. So, und dann brechen aber auch die Staatshaushalte zusammen, weil dann habe ich mehr Sozialkosten bei höherer Arbeitslosigkeit, weniger Steueraufkommen von den Unternehmen, dann bricht mir das auf 2 Seiten weg. Da sehe ich ein Spagat vom 85-Jährigen, das will ich nicht sehen. Also, tut mir leid, das ist alles am Markt ziemlich undurchdacht. Das gibt es aber natürlich, aber das bleibt nur zwischen dir und mir und denjenigen, die natürlich zuschauen wollen. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Euro wäre aufgrund dieser verschlechterten Bedingungen, die es für Europa gibt, seit Januar von 1,02 jetzt auf 0,92 gefallen. Und dann bekommen wir das Frankreich-Problem. Worüber würde die Welt reden? Über eine Euro-Defizitkrise, eine existenzielle Krise der Eurozone. Und ich sage nicht mehr, sondern nur das, was im Helmer-Report ab und zu steht. Food for thought. Nachdenken.
Schon deswegen müssen alle den Hellmeyer-Report kostenlos abonnieren, wer das mitbekommen möchte. Bist du, wenn wir bei den Börsen bleiben, daher eher USA übergewichtig?
Nein, gar nicht. Wichtig ist, dass man die richtigen Unternehmen und die richtigen Branchen hat. Da, wo Momentum ist, da, wo Zukunftsfähigkeit ist. Ein Momentum ist etwas häufig Kurzfristiges, aber entscheidend ist eigentlich das Thema, was sind die großen Themen? Und ich war jetzt mit Christoph Gumm, der hat auch einen KI-Fonds und ist super vernetzt. Und KI wird weiter wachsen. Also wenn man sich das anschaut, und das ist auch keine Blase, weil die Erträge wachsen mit der Bewertung. Das ist anders als in einer neuen Marktkrise. Da ist ein Gap. Also die Bewertung ging hoch, aber die Erträge waren nicht da. Und hier läuft das parallel. Also das ist die Entscheidung. Ob das ein deutsches Unternehmen, ein französisches, ein US-Unternehmen oder ein indisches Unternehmen ist, ist ziemlich egal, sondern einfach sehen, welche Skaleneffekte haben, wie sind sie aufgebaut, sind sie gut gemanagt und liegen sie in der richtigen Branche. Das ist der Punkt. Und ich bleibe für die Aktienmärkte zuversichtlich, weil das ist Realkapital, da setzt man auf die Kreativität. Noch ein Gedanke. Nicht das reale Wachstum, also unter Ex-Inflation ist entscheidend, sondern das nominale Wachstum der Weltwirtschaft, das liegt bei mehr als 7%. Das bildet sich ab in den Bilanzen. Und das vergessen viele immer. Ne? Wir bekommen jetzt die IWF-Daten in der kommenden Woche, die neue Prognose, die Oktoberprognose. Und das wird alles real ein bisschen weniger sein, aber nominal über 7%. Und das bildet sich ab in den Bilanzen. Und die Unternehmen, die stark sind, können eben die Preise erhöhen. Die Löhne steigen erst zeitversetzt. Man hat automatisch dadurch eine Inkongruenz bei zugunsten der Erträge zulasten der Kosten. Das ist das, was hier passieren wird weiter. Und deswegen bin ich da zuversichtlich in Schwäche Akkumulationsstrategie. Noch ein paar Worte zu Gold. Und auch Silber, weil Silber ist im Moment der Outperformer.
Ja.
Die gesamte KI-Industrie und das Wachstum wird industriell sehr viel Silber verwerten. Natürlich holt man auch über Recycling was zurück, aber die Nachfrage nach Silber wird auf sehr hohem Niveau sich bewegen, um das ganz höflich und hanseatisch und diplomatisch auszudrücken. Punkt. Und damit ist ein Trendwechsel, Korrektur ist jederzeit drin, nicht drin. Ja. Jetzt schauen wir mal auf Gold. $4,000 überwunden, temporär dann auch jetzt mal leicht korrigiert, aber wahrscheinlich in ein paar Tagen wieder bei $4,000. Die Politik der USA, die wir eben angesprochen haben, so ein bisschen mafiatechnisch losgelöst von der internationalen Werte- und Rechtsgemeinschaft, die hat Folgen. Das heißt, der globale Süden, das steht für ca. 70% der Weltwirtschaft, Basiskaufkraft, projektiert 88% der Weltbevölkerung, 70% der Weltdevisenreserven, die gehen immer stärker an Gold. Und jetzt etwas, das bleibt aber wieder unter uns, nur hier in diesem kleinen Kreis. Dieses Video bitte nicht weiter verbreiten. ich habe schon gesagt, eine BRICS-Währung kommt nicht, weil die Homogenität zwischen den Kulturen, den Wirtschaftssystemen, den politischen Systemen ist überhaupt nicht gegeben und von daher ist es extrem schwierig. Aber ich sage Folgendes. Wir sollten am Markt in den nächsten 1,5-2 Jahren genau darauf achten, wie viele Länder des globalen Südens ihre Währung goldbasiert, das heißt nicht eine 100% Deckung, aber eine Golddeckung, goldbasiert weiterentwickeln werden. Und das bedeutet, dass die Goldnachfrage von diesem Sektor hoch bleibt. Und es bedeutet in meinen Augen, dass wir über dieses goldgedeckte System mittelfristig eine Alternative innerhalb des globalen Zahlungssystems sehen werden. Und es wird nicht nur Gold sein, es werden Edelmetalle allgemein sein. Gold, Silber, Platin, Palladium und so weiter. Und vielleicht noch einige andere Rohstoffe. Schauen Sie genau darauf. Das passiert derzeit schon.
So, Freunde, da hat der Volker euch aber mal einen Wink gegeben zum Investieren. Mein Lieber, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
Ich danke dir und es ist mir eine Ehre und Freude. Und ich freue mich aufs nächste Treffen in München. Vielleicht machen wir auch mal wieder mit Philipp was zusammen. Ich freue mich riesig auf das nächste Treffen in München. Augustiner.
So ist es. Da haben wir noch eine Rechnung offen für alle, die es nicht mitbekommen haben. Wir haben vorher noch kurz über die Wiesn gesprochen und natürlich das beste Wiesnbier. Wir werden das spätestens im Biergarten, jetzt kommt erstmal die Winterzeit, also werden wir es eher in der Eckkneipe in halb so großer Größe genießen, das Augustinerbier. Das werden wir so machen. Ich danke dir, Freunde, und ich danke euch, wie immer natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Vor allem natürlich, was das Thema Edelmetalle angeht. Da ist doch einiges Spannendes drin. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.